Christian Brückner ist der Mann hinter der Stimme, die Sie alle kennen, aus dem Radio, von Hörbüchern, aus dem Fernsehen. Er ist die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro und der bekannteste deutsche Hörbuchsprecher. Und das mittlerweile schon fast ein halbes Jahrhundert lang. 76 Jahre alt ist er gerade geworden. In der Szene wird er nur The Voice genannt und heute ist er hier bei den SWR 2 Zeitgenossen. Christian Brückner, herzlich willkommen.
Ja, danke.
Wie ist das, Herr Brückner? Stutzen die Leute manchmal, wenn sie im Restaurant bestellen oder an der Edeka-Kasse zahlen? Moment, die Stimme, die kenne ich doch.
Ja, das, ja klar, das tun sie immer zu. Ich bin halt so lange, wie soll ich sagen, auf diesem Felde tätig, dass gar nicht zu vermeiden ist, glaube ich.
Wie lebt sich das mit so einer berühmten Stimme?
Ich finde es angenehm. Also ich habe gar nichts dagegen. Ich habe auch nichts gegen jetzt die Aufmerksamkeit der Menschen, denen ich oder die mir begegnen. Ich finde das alles okay. Die werden nicht zu dringlich. Ich weiß, dass ich irgendwie mich lange mit ihnen unterhalten habe, ohne sie zu kennen, weil ganz, ganz viele, und es sind jetzt, erstmal denkt man, das sind die Mütter oder Großmütter, aber so ist es gar nicht, obwohl die dann alle sagen, mit ihrer Stimme bin ich groß geworden. Irgend sowas sagen sie, als wären wir Mitglieder einer gemeinsamen Familie. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn man anderen Menschen gleichzeitig natürlich auf Abstand so nahe kommen kann.
Aber so ist es natürlich auch, nicht? Seit den 60er Jahren sind Sie im Grunde genommen im Geschäft. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 60 Filme, die Sie Robert De Niro synchronisiert
haben. Ich weiß das überhaupt nicht.
Ja, ich
höre
es
selbst
aber.
Die verschiedensten Zahlen. Ich kann es nicht sagen.
Jedenfalls unzählige Hörbücher. Dann kennen Sie wahrscheinlich viele auch noch aus diesen Dokumentationen im Fernsehen. Guido Knopp.
Naja, das ist ja, Guido Knopp ist, glaube ich, das ist nicht mehr so up to date, aber
Naturdokus auch selbst.
Klar, aber was die Dokus betrifft, die vermitteln natürlich ein falsches Bild, weil sie, wenn sie einmal gesprochen sind, durch alle Sender oder über alle Sender in den Programmen immer wieder auftauchen und irgendwo gibt's, glaube ich, inzwischen, ich übertreibe immer ein bisschen, aber nur ein bisschen, also gibt's die 100. Wiederholung.
Stört Sie das? Wird irgendwann inflationär? Können Sie das selber dann nicht mehr hören?
Ich höre es ja sowieso nicht. Insofern kann es mich auch nicht stören und ich denke darüber tatsächlich nicht nach. Ich höre aber auch in dem Fall, dass andere sich das gerne anhören oder reinziehen.
Ja. Was mir auffällt, Herr Brückner, egal ob es der Christian Brückner der 70er, der 80er oder der 2010er Jahre ist, Ihre Stimme, die altert eigentlich nicht. Wie machen Sie das?
Na, natürlich gar nicht. Warum soll ich das machen? Ich muss manchmal, oder ich habe manchmal mich älter chargiert bis zum heutigen Tage. Vielleicht ist es einfach die tägliche Übung, die zwangsläufige Übung, also sprich das Inanspruchnehmen der Stimme, ja trotzdem bewusst in Anspruch nehmen zu diesen, ich sag mal, darstellerischen Zwecken. Dass das eine Art tägliches Training ist, vielleicht. So wie mit den Augen, wie ich keine Brille habe. Also, ich glaube, das ist ähnlich.
Tägliche
Übung. Könnte ich mir vorstellen.
Sie haben mal gesagt, meine Stimme ist ein Geschenk, ist ein Privileg. Und wenn Sie von Üben, von Training sprechen, müssen Sie daran arbeiten, dieses Geschenk zu erhalten, so wie, sagen wir, ein Musiker immer auf seinem Instrument üben muss? Damit eine gewisse Fertigkeit auch nicht verloren geht.
Ja, das ist
Technik.
Das ist was anderes. Das Instrument ist ja dann doch ein. Ich rede jetzt so, als ob ich es wüsste. Es ist eine zweifelhafte Philosophie. Ich glaube, das Instrument, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Violine spielen täte, da müsste ich wirklich üben, während wenn ich meine Stimmbänder in Bewegung setze, da bin ich diesem Instrument ja doch viel näher, um nicht zu sagen, ganz und gar mit ihm verbunden. Das andere ist ein Gegenüber und muss sozusagen bezwungen werden. Ich mache den Mund auf und muss wen ja zwingen, aber natürlich habe ich, das kann ich schon sagen, habe ich das anfangs geübte und gewissermaßen zu diesem Zweck erworbene, das heißt die technische Ausbildung der Stimme, die habe ich sehr intensiv hinter mir über Jahre gehabt und dann habe ich es angewendet.
Also man sagt ja, die Stimme ist das schwierigste Instrument. Also gerade wenn man Sänger ansieht, beim Instrument kann man immer noch so etwas, wir haben sie eben gesagt, ne, etwas bearbeiten, aber die Stimme kommt halt wirklich aus einem heraus, man ist sich selbst ausgeliefert. Gibt es bei Ihnen gute und schlechte Tage oder können Sie das immer auf den Punkt abrufen?
Nein, das kann ich natürlich nicht. Es gibt gute und schlechte Tage und ich versuche mich ein bisschen, dazu bin ich halt dann in der Lage, technisch oder wie man das nennen will, diese Tagesform in das Ganze einzubauen. Ich erzähle eine wirklich kuriose Geschichte. Das Extrem davon war, dass ich einen Roman vorgelesen habe, in dem ein Mann langsam und von Kapitel zu Kapitel immer mehr krank wurde und am Ende starb. Und als ich dann merkte, meine Stimme wird schwächer, habe ich trotzdem weitergelesen, bis sie ganz und gar kaputt war, die Stimme. Und ich habe das Sterben noch erreicht, sozusagen, was ich ja wollte, und war auch tot am Ende mit der Stimme und die Geschichte war zu Ende. Also das ist so ein...
Jetzt müssen Sie noch sagen, welcher Roman das war.
Ja, lange, lange her. Der Autor hieß Jean Carrière und der Roman hieß Der Sperber von Maheu. Also nicht bekannt und längst vergessen wahrscheinlich. Was ich dazu getan habe, liegt vielleicht noch in irgendeinem Archiv als BASF-Band. Ich weiß es nicht. Oder ist gelöscht. Ich weiß nicht.
Wollen Sie Ihre eigene Stimme mal beschreiben?
Kann ich nicht. Weil ich dieses Verhältnis zu meiner Stimme gar nicht habe. Ich klingt jetzt komisch, ich benutze sie und ich tue das mit ihr, was ich kann, aber ich höre sie gewissermaßen gar nicht.
Künstler sollen ihre eigene Arbeit beschreiben, das ist meistens ein Ding der Unmöglichkeit. Also Zuschreibungen von außen, was mir so begegnet, rau, trocken, manchmal fast brüchig, dann aber auch samtig, einfühlsam, selten laut. Das fällt mir in der Tat auch auf. Im Zweifel eher andeutend.
Obwohl ich ja Choleriker bin, aber das ist egal, das kommt ja nicht immer durch.
Da haben Sie sich gut im Griff.
Das ist ja keine tägliche Übung.
Und oft, Herr Brückner, mit einem melancholischen Zug?
Ja, das kann ich gut. Also das Letzte zum Beispiel kann ich gut nachvollziehen. Warum soll ich das jetzt nicht mal sentimental sagen? Eine Grundtraurigkeit vielleicht, die sich immer durchsetzt, ein Stückchen.
Das heißt ja, die Stimme ist das zweite Gesicht eines Menschen. Und wenn Sie jetzt schon von einer gewissen Melancholie sprechen oder einer Grundtraurigkeit, von welchem Menschen, Christian Brückner, reden wir denn?
Wenn wir von dem Menschen Christian Brückner reden und verbunden mit der Stimme, dann würde ich sagen, reden wir über einen Menschen, der sich mit Hilfe dieser Stimme in erster Linie ausdrückt und damit aber letzten Endes auch immer seine Ansichten oder seine künstlerische Meinung und seine Erfahrung über die ihn umgebende Welt letzten Endes ein Stückchen zutage bringt.
Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch gesagt. So kenne ich Sie eigentlich gar nicht.
Wieso diplomatisch? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist egal.
Gut, also Sie sind, wenn man Sie so sieht, auch hier im Studio wirklich eine Erscheinung. Groß, kantig, bärtig. Sind Sie ein bisschen auch der Captain Ahab aus Herman Melvilles Moby Dick, den Sie so sehr lieben und oft eingesprochen haben?
Ja. Also das ist tatsächlich für mich eine Identifikationsfigur, obwohl ich nie zur See gefahren bin.
Aber das tun Sie oft in der Literatur. Also das ist nur auch Christian Brückner, der sich eine Literatur aussucht, die er dann einspricht, in der es ihn sehr oft zieht in die Einsamkeit, in die Nacht, in die Seefahrt. Das ist schon kein Zufall, oder?
Nee, das ist sicher.
In die Natur?
Ja.
Und es zieht Sie auch regelmäßig auf die Insel Föhr. Da haben Sie seit vielen Jahren ein Haus.
Ja, das stimmt auch. Und das ist ein Stückchen Rückzug und auch, schwieriger Begriff, aber sagen wir ruhig, auch Heimat. So.
Sind Sie auch ein bescheidener Mensch? Also mir kommt das ein bisschen so vor, was vielleicht auch am Beruf liegt oder vielleicht ist deswegen auch der Beruf irgendwann gewählt worden. Ein Sprecher steht im Dienste der Literatur. Letztlich vielleicht auch ein Stück weit ist er den Autoren verpflichtet, interpretiert. Mhm. Der Synchronsprecher steht im Dienste des Schauspielers. Ich will damit sagen, ist das auch ein Stück weit diese dienende Funktion, die sich mit dem Beruf verbindet, die ein bisschen abfärbt auf den Menschen oder eben auch andersrum?
Ja, im Falle des Synchrons stimmt das sowieso. Im Falle der Literatur auch, obwohl ich da doch viel größere oder sogar sehr große Freiheit habe. Ich behaupte immer, ich sei bescheiden. Meine Frau zum Beispiel glaubt mir das nicht.
Ach nein?
Nein.
Warum
aber
nicht?
Das ist gut gefragt. Sie nimmt wohl an, das sei so eine vorgegebene Krypto-Bescheidenheit. Also nicht Punkt.
Gut. Was ich gelesen habe, was sie mir nochmal sympathischer macht, ist, dass sie ihre Arbeit so sehr lieben, dass sie dabei überhaupt nicht aufs Geld schauen.
Na, da, wo ich...
Oh, das ist der Luxus des Alters. Das kann natürlich auch sein.
Nee. Ich glaube, das war immer so. Das kann ich tatsächlich für mich in Anspruch nehmen, dass mich immer in allererster Linie und wahrscheinlich auch in zweiter und dritter Linie interessiert hat, was wir da machen wollen oder was da passieren soll und dann erst die Gage.
Warum sind es eigentlich gerade die Frauen, die ihre Stimme so toll finden? Also es gibt da so Erhebungen, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, aber es heißt vor allem Frauen verfallen ihrer Stimme. Das führt mich zur Frage, wie viel Erotik kann in einer Stimme liegen und wie erotisch ist überhaupt der Beruf des Vorlesers, des Sprechers?
Das ist jetzt, darüber können wir uns die nächsten 10 Jahre unterhalten, gewissermaßen nicht bloß noch 10 Minuten.
Na dann.
Wie erotisch ist der Beruf des Vorleser ist natürlich sehr erotisch, weil er ja, guck mal, jetzt sitze ich hier vor einem Mikrofon und indem ich in das Mikrofon spreche, versuche ich natürlich über das Mikrofon hinaus einen anderen Menschen zu erreichen und irgendwie versuche ich ja, und das darf ich glaube ich auch mit gutem Gewissen sagen und quasi schwören, dass ich meine Stimme nie eingesetzt habe jetzt um in diesem direkten Sinne zu verführen oder so. Also das habe ich nicht. Trotzdem ist es ja unausweichlich, dass wenn ich mich, ich habe immer über das Mikrofon hinaus gedacht zu einem anderen Menschen hin und habe gedacht für mich selbst, dahinter muss ich ja jemanden direkt erreichen und ansprechen. Ich muss ihm gewissermaßen das alles ins Gesicht sagen, was ich hier nur in dieses kleine technische Dingelchen hinein sage. Das soll ja weitergehen. Also so viel zu Erotik und ist natürlich jetzt sehr übertragen, aber genau das habe ich immer versucht, Menschen zu erreichen, Menschen anzusprechen. Und jetzt komme ich ja geradezu in Fahrt. Und das hat mich immer viel mehr interessiert, Menschen direkt anzusprechen, als meine Stimme so als bewusstes Instrument einzusetzen. Ich hoffe, ich kann das klar machen, dass ich einerseits jemanden erreichen will, unbedingt, ist meine Absicht, aber ich will ihn nicht dadurch verführen, sondern ich will ihm eher was mitteilen.
Mhm. Sehen Sie denn, Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie ein Gesicht quasi vor sich sehen oder Gesichter vor sich sehen oder ein bestimmtes Publikum vor sich sehen?
Nicht ein Gesicht, was ich irgendwie kenne, aber schon natürlich ein Publikum, das ähnlich gepolt ist vielleicht oder hoffentlich wie ich, sodass ich überhaupt in der Lage bin, zu ihm hinzukommen und darüber zu kommen.
Mhm.
Also es zu erreichen.
Jetzt ist es ja nicht so...
Mensch, wollen wir hier so viel philosophieren?
Ja, oder? Natürlich, dafür machen wir das doch hier. Ja? Jetzt ist es so, dass Sie ja als Sprecher keineswegs jetzt nur in dunklen Studios Ihre Tage verbringen, sondern, das wissen vielleicht viele gar nicht, sondern genauso häufig oder auch sehr häufig auf öffentlichen Bühnen auftreten,
absolut.
Mit Musikern, mit anderen Sprechern und so weiter.
Bühnenauftritten versuche ich auch zu...
Was machen Sie denn lieber, nach allem, was Sie eben gesagt haben?
Das ist eigentlich auch letzten Endes einfach zu beantworten. Ich mache gar nichts lieber. Ich mache es alles nicht gleichmäßig, aber ich mache alles fast gleichzeitig. Und es sind so andere Begegnungen mit Sprache oder mit Literatur oder mit Musik. Es ist so verschieden, ob ich zum Beispiel was im Studio mache oder denselben Text vor einem Publikum. Es ist grundverschieden. Es erfordert von mir völlig andere Dinge. Mhm. Und so reizt mich das immer, gerade in der Unterschiedlichkeit, in der Diversifikation, dass ich immer wieder neu anfangen muss und es anders machen muss, einen anderen Ansatz finden.
SWR 2 Zeitgenossen, heute zu Gast ist Christian Brückner, Hörbuch, Synchronsprecher, Schauspieler, Wortkünstler. Ich habe irgendwann auch den Begriff gelesen, Stimmspieler. Ja, also Schauspieler, Stimmspieler. Mhm. Als Sprecher, Herr Brückner, wird man irgendwann entdeckt und dann gefördert. Bei Ihnen war das nur 4 Jahre nach dem Abitur, 1967, glaube ich, die Synchronisation von Warren Beatty im Kultfilm Bonnie and Clyde. Und dann kam schon bald Martin Scorsese und hat sie dann als die Stimme von Robert De Niro in Taxi Driver engagiert. Wie kam es damals zu dem schnellen Aufstieg?
Das weiß ich auch nicht. Man sieht, ich weiß, habe ich ja schon vorher gesagt, eigentlich weiß ich nichts, aber ich erzähle gerne mal ein bisschen davon. Das waren so Dinge, und das muss ich heute so erzählen, die waren mir unbewusst. Ich habe das alles angefangen dann neben Studium und so, oder ich fing das Studium an und machte nebenbei, wollte mir Geld verdienen auch und ging zum RIAS, ging zum SFB und so, da musste man Mikroprüfungen machen, alles Mögliche. Ich habe es ohne eine feste Absicht, ich sage jetzt mal Karriereabsicht oder so, habe ich das alles angefangen. Und das ging, es setzte sich so in Bewegung und es war ja auch gar kein, also in meinem Begriff jedenfalls nicht so ein Karriereaufstieg oder so, sondern es war eine Arbeit. Diese Arbeit vervielfältigte sich, ich bekam mehr und immer mehr Aufträge und das fand ich ganz okay so. Habe es aber, und auch das kann ich wirklich mit aller Klarheit sagen, habe es aber gar nicht meiner Stimme als dem Material, wie immer man sie beschreiben will, zugeschrieben, sondern habe gedacht, naja, du machst deine Arbeit ordentlich und entsprechend kommst du da rein und hast zu tun. Mich hat auch meine Stimme als Instrument, also als Organ, gar nicht interessiert. Es war mir wurscht.
Ist Ihnen nicht aufgefallen, nein, dass Ihre Jahrzehnte Stimme irgendwie, wow, besonders gut ankommt?
Nein, ewig nicht. Mhm. Den anderen, also die mich engagierten, wahrscheinlich schon, aber das wurde nie verbalisiert.
Aber Sie haben
ich denke, ich hätte mir dann daraufhin vielleicht meine Gage erhöhen können oder was weiß ich. Also davon war nicht die Rede und bei mir kein Bewusstsein. Lange, lange, lange. Inzwischen weiß ich es auch. Lange, 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 lange. Deswegen bin ich so alt oder weil ich so alt bin. Aber damals war das nicht.
Sie haben was studiert?
Ach.
Angefangen? Ja. Abgebrochen?
Ja.
Was war das?
Theaterwissenschaftler. Da dachte ich wirklich, auf diese Anweise kommt man zum Theater, also mit Hilfe von Theater.
Wollten Sie denn eigentlich Schauspieler werden?
Na klar, ich wollte mit der damals sogenannten mittleren Reife, wollte ich vom Gymnasium unbedingt abgehen und eine Schauspielausbildung beginnen. Und meine Eltern sagten, lagen auf den Knien und falteten die Hände, tu uns das nicht an und so. Und ich war ein braver Sohn zu der Zeit und habe es ihnen nicht angetan, sondern mein Abi gemacht und dann eben, wie gesagt, dieses Studium begonnen, parallel diese andere Entwicklung und so ging es weiter.
Dabei hat ja Ihr Vater selbst im gewissen Sinne mit Bühne, mit Wort, Kunst zu tun gehabt. Er war, glaube ich, Toningenieur beim WDR Köln und er hat Sie da auch ein bisschen geprägt?
Das kann man so nicht sagen. Er hat mich freundlich behandelt, geprägt in dem Sinne nicht, denn er wollte ja auch, also meine Eltern wollten beide partout nicht, dass ich das. Nur bin ich halt dann da mal ins Studio gekommen, also im WDR und habe ihn besucht und so und dann kam auch, lass doch mal den jungen Satz reden und so. Mhm. Also da, aber das hat er alle, ganz viele Dinge während meiner Kindheit und frühen Jugend wurden im Elternhaus gestoppt eher oder sagen wir behindert. Das habe ich dann später, als ich im Freien war, sozusagen von vorne angefangen.
Das heißt, die Legende geht nicht so, dass Christian Brückner schon als Kind gern vorgelesen hat oder gar Texte rezitiert hat, dass er im Schultheater groß geworden ist. Oder spielt das vielleicht auch eine Rolle?
Die Legende sagt nicht ganz das Richtige, ja. Weil klar habe ich Schultheater gemacht und solche Dinge. Und wenn... Das kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Da kam dann der Schulrat. Und wenn der Schulrat kam, dann musste ich vorlesen, zum Beispiel. Aha. Also das, diese Rolle hatte ich schon. Aber das war halt sehr früh und daraus habe ich nicht viel entwickelt weiter.
Andere Frage, muss man mit Geschichten aufwachsen, um dann später Geschichten erzählen zu können und zu wollen? War das bei Ihnen so?
Ich glaube, man muss für die Fantasie in sich selber Raum bekommen, zum Beispiel durch das Hören von Geschichten, auch durch das Lesen von Geschichten, aber vor allem auch durch das Hören. Radio hat mich geprägt, fällt mir dabei natürlich, sollte ich wirklich sagen, weil wir ja hier für ein solches Medium im Augenblick tätig sind, wir beide. Das ist schon wichtig, sich da einen Raum zu schaffen, also einen Raum zu bekommen.
Welche Geschichten waren es, die Christian Brückner geprägt haben?
Also meine Mutter hat vorgelesen. Das waren Märchen zum Beispiel. Meine Mutter hat auch gesungen. Und dann habe ich sehr früh mit dem Lesen begonnen und habe sehr viel abenteuerliche Dinge aus einer Welt erfahren, die es natürlich überhaupt nicht gab, aber wo eben die Neger rumrannten, die hießen ja Neger, klar, brauchen wir nicht, bitte hier mir nicht vorwerfen, ich sei inkorrekt oder so, das finde ich Quatsch. Also die Neger rannten mit so einem Lendenschutz rum und wohnten in so Hütten aus Bananenblättern. Also es wurde ein Weltbild erstellt, das in seiner Schlichtheit gar nicht zu übertreffen war, aber gleichzeitig war es sehr bunt und sehr exotisch und machte sehr viel Spaß auf das Leben, was dann folgen sollte oder folgen könnte, wobei ich mir nicht vorstellen konnte, nach Afrika zu fahren, weil das war viel zu weit weg oder nach Amerika. Und ja, so.
Herr Brückner, wie ist das? Stört Sie das eigentlich, wenn man Sie einfach als Sprecher oder Vorleser bezeichnet? Sprechen bedeutet ja auch immer mehr. Interpretieren, Dramaturgie, Inszenierung.
Naja, Sprecher finde ich natürlich ein bisschen kurz gegriffen, finde es auch ein blödes Wort, aber, also einen blöden Begriff. Aber im Prinzip stört es mich überhaupt nicht, weil mit dem Sprechen sind mir und meiner Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es sind 1000 Inszenierungen, die ich da mache und mitmache. Und es ist eigentlich ein dauerndes Theater. Ich finde das englische oder amerikanische Voice Actor, das finde ich schon sehr gut.
Stimmspieler.
Ja, finde ich schon sehr gut beschreibend. Das ist okay.
Muss man eigentlich Bühnenschauspieler sein, um ein guter Sprecher oder ein guter Vorleser, ein guter dem Spieler zu sein?
Nein, das eine muss man nicht sein und das andere, also das Umgekehrte, vice versa, muss man genauso wenig sein im wörtlichen Sinne. Also ich muss kein Engagement haben oder so. Also für mich ist das alles eins gewissermaßen mit den verschiedenen Hauptakzenten, worauf man sich konzentriert und worauf man den größten Wert legt. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich überhaupt nicht bescheiden bin, weil wir am Anfang davon gesprochen haben. Ich finde Stimme überhaupt das Eindrücklichste, was es gibt. Und eindrücklich heißt tatsächlich, ich sag mal, alles.
Was ich beim Radio hören oder beim Hörbuch hören ja nicht weiß, ist die Performance, die dahinter ist. Also sitzt da Christian Brückner ruhig am Tisch oder gestikuliert er wild herum. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal, dass da sehr viel Körperlichkeit dabei ist.
Immer,
wie ist das bei Ihnen?
Ist überhaupt keine Frage. Ich kann, nicht ich, sondern man kann reden, ohne den Körper groß in Anspruch zu nehmen zu diesem Zweck. Ich kann das überhaupt nicht, weil, weiß ich nicht, also von den Haaren bis zu den Fußspitzen bei mir, da immer alles in Bewegung ist irgendwie. Und ich finde, es gehört auch dazu und es erleichtert mir natürlich die sozusagen künstlerische Artikulation unbedingt. Also das trenne ich alles nicht. Das ist ein gesamtes Ding. Und am Ende, in meinem Fall am Ende, steht der Versuch, einem Text, irgendeinem Inhalt gerecht zu werden. Gerecht zu werden heißt, du versuchst was von der, jetzt wird es natürlich ein bisschen, von der Essenz zu erfassen, weiterzugeben, zu interpretieren, nicht zu verfälschen, irgendwas abzukratzen von einer Schale und einer Wahrheit auf die Spur zu kommen, wo du sagst, das möchte ich mitteilen.
Mhm. Sind wir jetzt genau beim wichtigen Thema. Sie gelten als akribischer Vorbereiter, bevor Sie ein literarisches Werk einsprechen. Mhm. Wie geschieht das eigentlich bei Ihnen? Also wann sagen Sie, jetzt habe ich den Text drin, jetzt bin ich bereit?
Wenn ich es gemerkt habe, ich bin, das stimmt 100%, ich bin ein akribischer Vorbereiter immer gewesen, habe niemals auf die Uhr geguckt bei der Vorbereitung, weil ich wusste, das treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich das irgendwie ausrechne, wie lange oder wie viel Zeit es mich kostet, wie lange es dauert. Es dauert so lange, bis ich fertig bin mit dem Text, bis ich denke, jetzt kann ich ihn rausbringen, jetzt kann ich mich seiner entäußern. Ich bin soweit.
Was mir auffällt, Sie schlüpfen, meines Erachtens, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, beim Lesen relativ wenig in Rollen. Also Brückner bleibt irgendwie immer Brückner. Sie werden zum Beispiel selten laut. Das machen andere Sprecher ja ganz anders. Also die arbeiten mit unterschiedlichen Stimmlagen, je nachdem, was oder wen sie lesen. Ein extremes Beispiel, der Schauspieler Stefan Kaminski, der Hörbücher quasi per se zu einem Hörspiel macht, weil er ganz extrem in andere Rollen schlüpft. Das ist aber typisch Brückner.
Ja, das, ja, klar, ist meine Art und sie entspricht mir aus dem Grunde, dass ich ja, jetzt sagen wir mal, ein großes Buch, jetzt auch ein quantitativ umfängliches Buch oder so, da ist der allererste Gedanke gewissermaßen das Dach dieses Stücks Literatur abzustecken oder das Gebäude abzustecken und alles andere, was dann zum Beispiel an leicht verführbar oder, weißt du, Szenen vielleicht erscheint, die man wunderbar spielen könnte und große, hier muss ich dann leider das Wort Charge, also chargieren könnte, ins Spiel bringen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann es immer nur anreißen, weil ich ja, ich sag mal, den größeren oder den breiteren Weg gehen möchte und nicht vergessen lassen über der kleinen einzelnen Szene, dass da ein gewaltiges Buch ist, das sich vor mir erstmal und den anderen auch ausbreiten und ausbreiten soll.
Gab es einen Text, eine Literatur, einen Part, der für Sie als wirklich besondere Herausforderung in Erinnerung ist? Klar, wir können natürlich von den ganz langen, von den Marathonläufen, wie Moby Dick und so weiter.
Ja, da gab es natürlich ganz viele und das möchte ich jetzt doch lieber, weil ich es besser kann, nur theoretisch beschreiben. Es kann sein, dass ich Texte, also abgesehen davon, dass ich natürlich viele Texte nicht mache, weil sie nicht mal meine sind. Ich weiß, die werden sich mir nicht fügen oder sie interessieren mich auch nicht genug. Es kann sein, dass ich irgendwo einsteige und starte und merke, stimmt überhaupt nicht.
Passt nicht.
Muss ich entweder sozusagen ablehnen. Und es kann aber auch sein, auch das kommt vor, selten, aber es gibt es, dass sich ein Text unter meiner Vorbereitung, unter dieser, habe ich ja gesagt, ungemessenen Zeit gewissermaßen, total verändert. Mhm. Der dreht sich um. Er bleibt nicht mehr das, was er war, sondern unter meinen Augen oder ein Grips hier, sonst wie, wird es ein anderer Text. Mhm. Und das ist natürlich ein Phänomen. Wie gesagt, selten, aber weil ich natürlich die meisten Ansätze mache, irgendwas mir zu eigen zu machen, indem ich sozusagen ins volle Leben greife und sage, das ist es genau, das will ich machen und so. Mhm. Wie Moby Dick beispielsweise. Oder auch die Odyssee wollte ich auch machen und die Ilias unbedingt. Aus, weiß ich nicht, so eine Art kultureller Verpflichtung, sagen wir mal.
Ja, aber diese kulturelle Verpflichtung, die muss ja bei Ihnen doch sehr ausgeprägt sein.
Ja, das kann,
das ist ja das Schöne. Also Sie haben es schon angesprochen, die Ilias, die Odyssee, die homerischen Epen. Ich habe unlängst den Schweizer Altphilologen Kurt Steinmann zu Gast in dieser Sendung gehabt. Er hat die homerischen Epen, also die Odyssee, die Ilias, neu übersetzt in jahrelanger Arbeit. Und er ist voller Bewunderung dafür, wie gekonnt und authentisch Sie das eingesprochen haben, wie gut Sie auch die Versform beherrscht haben. Sagen Sie doch ganz kurz, wie haben Sie sich auf diese immensen Werke vorbereitet?
In sehr frühen Tagen durch den Griechischunterricht. Und dadurch, dass ich merkte, das ist nicht erledigt, möchte mich dem nochmal zu nähern versuchen, weil... Ich muss das so sagen, unsere Schule, meine Schule, und das tut mir leid, aber trotzdem, es gab wenige inspirierende Lehrer und so ist viel eigentlich, denke ich, an den jungen Menschen nicht unbedingt vorbeigegangen, aber jedenfalls nicht genügend gesehen worden und auch nicht sehr viel Freude erregt worden durch den Unterricht. Das wollte ich nicht so stehen lassen.
Christian Brückner ist heute zu Gast bei den SWR2 Zeitgenossen, Sprecher, Schauspieler in Berlin. Jetzt haben Sie, Herr Brückner, vorhin schon gesagt, es gibt Literatur, die springt mich geradezu an. Es gibt andere Literatur, die passt einfach nicht, da tue ich mich schwer. Was sind denn so die Lieblingsautoren? Beispielsweise letztes Jahr zu Ihrem 75. Geburtstag im Palando Verlag Brückner da Capo. Eine MP3-Sammlung erschien, da ist drauf Charbot de Lair, da ist drauf Herman Melville, Moby Dick, da ist drauf John Cotsey.
Ja, Cotsey, Schande.
Schande, da ist drauf, ich weiß nicht noch was.
Ja,
war das Ihre persönliche Auswahl? Ist
ja,
das
ja,
Stück
das
weit?
War unsere, also die Auswahl von Waltraud, meiner Frau und meine, weil wir, alle diese Titel, die wir jemals veröffentlicht haben, gemeinsam veröffentlicht haben, das heißt also auch gemeinsam ausgesucht. Da ist nie jemand jetzt überfahren worden, sondern es war immer eine Zweiergeschichte. Ja, Baudelaire zum Beispiel. Wahnsinn. Ich zögere jetzt, aber jetzt erzähle ich es trotzdem, weil da habe ich mich so drüber gefreut. Also Les Fleurs du Mal, das habe ich dann wieder gefunden in einem quasi Literaturlexikon, wo hingewiesen wird auf die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Baudelaire in deutsche Verse. Viele, viele, viele Male probiert und geschehen, aber offenbar, und ich weiß es auch selber, so viel ich gelesen habe, und was ich gelesen habe, nie so richtig ganz gelungen. Und dann schreiben es sind zwei Frauen, die diese Literaturgeschichte geschrieben haben. Dann gibt es allerdings eine Prosa-Übersetzung und die ist sehr gut. Also eine nicht lineare Übersetzung, aber jedenfalls so, keine Verse. Und erst wenn Christian Brückner sie liest, dann wird wieder Lyrik daraus. Und das klingt jetzt nach großer Angabe, ist es ja sicher auch, ist mir aber in dem Fall egal, weil es gleichzeitig beweist, was man eben machen kann, wie man der Literatur eine Form geben kann, die sie nicht entstellt, sondern vielleicht sogar verdeutlicht. Also ich würde sogar sagen, ich habe sicher auch einen didaktischen Zug bei den Dingen, die ich mache, und es ist auch ein didaktischer Versuch, wie gesagt, hinzuweisen. Und das ist mit dem Gebäude. Das ist eigentlich das Gebäude, was eben die Szene bedingt nur erlaubt, sondern Gebäude bleiben soll. Und ich meine, Les Fleurs du Mal ist ein gewaltiges Poesiewerk.
So, die Blumen
zum Beispiel.
Ja. Sie konnten, Herr Brückner, das auch deshalb machen, weil Sie im Jahr 2000 zusammen mit Ihrer Frau Waltraud einen eigenen Hörbuchverlag gegründet haben, Parlando. Ja. Der ist dann in der Zwischenzeit schon mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Hörbuchpreis, ich glaube fürs Lebenswerk sogar. Das ist passiert, interessanterweise, mitten in diesem Hörbuchboom, den es seit Mitte der 90er Jahre gegeben hat. Mhm. Was hat Sie damals angetrieben, da jetzt mit einem eigenen Verlag rauszukommen, der im Grunde genommen Werke veröffentlicht, die Christian Brückner persönlich raussucht?
Na, sozusagen technischen Anstoß gab. Wir waren Mitte der 80er, haben wir 2 Jahre in den USA gelebt, in der Nähe von New York. Und da war dieser Hörbuchboom schon voll im Gange. In jeder Buchhandlung gab es nicht bloß eine Ecke mit Hörbüchern, sondern ganze riesige Regale. Es war wirklich beeindruckend, was da alles veröffentlicht wurde. Und als wir dann zurückkamen nach Deutschland, haben wir gesagt, das können wir auch mal versuchen. Und haben es dann letzten Endes gemacht und sind heute noch darüber glücklich. Nicht über die viele Arbeit unbedingt, aber über die Ergebnisse häufig schon.
Wie denken Sie eigentlich über den Hörbuchmarkt generell? Es gibt ja unglaublich viel. Mittlerweile manche Hörbuchverlage werben mit dem Slogan Literatur für nebenbei.
Naja, den würde ich mir nicht aussuchen.
Sie haben selber mal gesagt, es gibt auch viel Schund.
Tja, also ich lasse die lange Pause, weil es doch einfach wohl so ist. Insofern, also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, weil natürlich auch Hörbücher sind ein Business und in allermeisten Fällen ist natürlich das Business steht an erster Stelle und dann wird also das produziert, was sie am besten verkauft und das ist was, was nicht so außer das Bedürfnis nach Unterhaltung oder ausschließlich Unterhaltung erfüllt. Jetzt hier Krimis, es ist ja, wer soll sich damit, ich meine, zuschütten oder Fantasy und so weiter. Das könnte mein Interesse einfach nicht erregen, das muss ich sagen. Da würde ich mir die Zeit nicht nehmen, das zu lesen. Mhm. Ich möchte schon was mitteilen, wie gesagt, über die Welt oder jedenfalls darüber, was ich davon begreifen kann und deshalb für mitteilenswert halte.
Was Sie ja von vielen Hörbuchhörern unterscheidet, ist nicht nur, dass Sie die Texte sprechen, sondern dass Sie sie vor allen Dingen auch vorher lesen. Und vielleicht das nicht nur einmal, sondern zweimal. Ich glaube, das kann man sich vielleicht gar nicht richtig vorstellen. Ich nehme mal an, 2 Drittel Ihrer Arbeit besteht im Lesen und nur 1 Drittel vielleicht im eigentlichen Einsprechen.
Absolut, höchstens. Höchstens das 1/3 ist die Studiozeit, die andere ist unverhältnismäßig höher.
Es gibt immer mal wieder Stimmen, die sagen, Hörbücher sind eigentlich gar keine echte Literatur. Weil zum Literaturkonsumieren, wie soll man sagen, gehört das Selberlesen. Gehört es, das Buch in der Hand zu halten oder das E-Book meinetwegen? Geht das? Literatur ohne Lektüre? Das
ist dazu habe ich eine, glaube ich, einfache Antwort, wie ich hoffe. Mir ist nichts Schöneres, also klar sind ja viele schöne Dinge passiert, aber nichts Schöneres als wie, man hat mich hier angesprochen, auf der Straße, den ich nicht kannte, und hat gesagt, ich war in ihrer Hölderlin-Lesung. Ich habe da gehört, wie sie Hölderlin-Gedichte gelesen haben. Und dann habe ich sie mir gekauft. Also den Gedichtband, nicht etwa das Hörbuch. Und da dachte ich, da geht doch nichts drüber.
Also es kann genau auch der gegenteilige Effekt
sein.
Das ist
großartig. Das ist großartig, wenn jemand doch über das Hören zur Literatur selbst kommt. Und was soll da noch sein?
Das ist natürlich das beste Argument gegen Argumente, die immer mal wieder vorbringen, Hörbücher machen lesefaul.
Ja, da interessiert mich
das. Die Leipziger Buchmesse wird immer mehr eine Buchvorlesemesse, weil es viel bequemer ist, sich Dinge vorlesen zu lassen, als eben selber zu lesen. Und Christian Brückner trägt am Ende noch dazu bei. Aber das weisen Sie natürlich vehement von sich. So, wir sind bald am Ende der Sendung. Sie haben vorhin gesagt, Herr Brückner, Stimme ist alles. Stimme allein ist schon Musik, könnte man auch sagen. Aber Sie treten darüber hinaus gern mit Musikern auf, führen Literatur und Musik quasi zusammen. Was treibt Sie an? Vor allem der Jazz hat es, glaube ich,
Ihnen auch angetan. Ja, weil ich natürlich für mich war, Musik zu hören immer ganz, ganz wichtig und elementar. Und dazu gehörte, oder sagen wir mal, als ich 15, 16 war, kam der Jazz für mich als wichtige Musikerfahrung dazu. Übrigens ganz interessant, das fing so an, dass ein Freund aus meiner Klasse, der brachte die Platten mit, die er sich bei seinem Vater ausgeliehen hatte. Und ich konnte damit gar nicht anfangen. Also ich merkte, da ist irgendwas drin, irgendwas, was mich reizt. Und dann wieder und wieder und wieder gehört. Also das ist dann meine Übegeschichte. Und so blieb ich beim Jazz, weil sich das dann auf einmal erschloss. Und da war was Neues. Und dieses Neue führte wiederum zu weiteren Anstößen. Und ja, es entwickelte sich zu einer wunderbaren Erfahrung.
Seit 1966 sind Sie verheiratet, haben zwei Söhne.
Mhm.
Ihre Frau ist nicht nur Ihre Lebensgefährtin, sondern auch Regisseurin bei Ihren Hörbuchproduktionen. Denken Sie eigentlich manchmal dran, irgendwann nur noch miteinander zu sprechen und nicht durch die Scheibe hindurch sozusagen rein professionell betrachtet?
Ja, lieber
sprich,
Gregor,
können Sie sich vorstellen, irgendwann auch mal aufzuhören? Ich kann es mir nicht bei Ihnen, aber
wir reden,
denken Sie
darüber,
manchmal drüber
wir
nach.
Wir reden ernsthaft darüber, meine Frau und ich. Und über die Ergebnisse kann ich noch nicht so genau was sagen.
Gut, dann frage ich was anderes zum Schluss. Wenn man sein Leben lang Literatur einspricht, inszeniert, interpretiert, kriegt man irgendwann Lust, auch selbst mal was zu schreiben?
Ja, absolut. Völlig, völlig klar. Und ich ringsherum gibt es ja endlos viele Menschen, die das auch tun, auch in meiner Umgebung. Unbedingt die Lust, die Ruhe. Vielleicht auch fehlt mir ganz schlicht die Fähigkeit. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Obwohl ich immer zwischendurch denke, wenn ich mich in Ruhe hinsetze, werde ich was machen. Diese Ruhe ist schwer zu finden, ist natürlich auch als Alibi ganz gut. Letzten Endes ist es für mich jetzt die Anerkennung, dass die Literatur in jedem Fall über meiner Interpretation steht und ich also, wie schon gesagt, ich mache jetzt eine bewusste, längere Pause und ich, solange ich, aus welchen Gründen auch immer, die Voraussetzung, selbst so etwas zu schaffen, nicht erfülle, ich der Diener bin.
Christian Brückner, herzlichen Dank für den Besuch bei den Zeitgenossen.